NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
1. Juni 1938. Der Todestag des Schriftstellers Ödün von Horvath.
Es ist ein drückend heißer Tag. Über Paris entlädt sich ein spektakuläres Gewitter. Auf den Champs-Élysées ist ein Mann unterwegs an diesem 1. Juni 1938. Als er an der Ecke der Avenue Marigny vorbeikommt, fährt ein Blitz in einen alten Baum. Ein großer Ast bricht herunter und trifft den Mann am Kopf. Es ist der Schriftsteller Ödün von Horvath, 36 Jahre alt. Einer der zahllosen Emigranten, die nach Frankreich gekommen sind, auf der Flucht vor den Nationalsozialisten. Horvath ist schon zweimal geflohen, 1933 aus Deutschland nach Österreich und als die Faschisten auch dort die Macht übernehmen im März 38, da hofft er, nach Amerika gehen zu können. Aber Paris wird zur Endstation. Das hatte er sich anders vorgestellt. Auf der Reise war der Autor, der immer einen Hang zum Okkulten gehabt hatte, bei einer Wahrsagerin gewesen.
Sie müssen nach Paris. Und zwar auf der Stelle. Es erwartet Sie dort das entscheidende Ereignis Ihres Lebens.
Horvath hat gehofft, das wäre ein Vertrag mit Hollywood. Als der Blitz in den Baum schlägt, ist er auf dem Rückweg von einem Gespräch mit einem Regisseur. Der plant, seinen Roman »Jugend ohne Gott« zu verfilmen. Heute vor 80 Jahren, am Vorabend des Zweiten Weltkriegs, beendet der Unfall auf den Champs-Élysées das Leben eines Schriftstellers, der noch aus einer ganz anderen Welt stammt. Aus der alten, Völker- und Sprachenübergreifenden Donaumonarchie des Kaisers Franz Josef.
Sie fragen mich nach meiner Heimat. Ich antworte, ich wurde in Fiume geboren, bin in Belgrad, Budapest, Pressburg, Wien und München aufgewachsen und habe einen ungarischen Pass. Aber Heimat kenne ich nicht. Ich bin eine typisch altösterreichisch-ungarische Mischung. Mein Name ist Magyarisch, meine Muttersprache ist Deutsch.
1901 kommt Ödün von Horvath auf die Welt. Sein Vater ist Diplomat. Die Kinderfotos zeigen einen sehr hübschen Jungen mit dunklem Haar und großen Augen. Mal trägt er einen riesigen Strohhut, mal einen Matrosenanzug, elegante Eltern, ein großes Auto. Ein wohlhabend behütetes Familienleben, trotz der vielen Veränderungen, die die Stellung des Vaters im Auswärtigen Dienst mit sich bringt.
Die Biografie von Horvath, das ist natürlich eine ganz klassische altösterreichische Biografie mit all den Stationen. Es ist faktisch in der gesamten Monarchie herumgekommen. In dem Augenblick, wo er zu schreiben anfängt, gibt es diese ganze Monarchie nicht mehr und Österreich ist auf einen Restbestand geschrumpft.
Professor Klaus Kastberger von der Universität Graz ist Horvath-Forscher.
Diese Frage nach Identität, die Frage, was ist der Mensch überhaupt, der spielt in den Horvathschen Werken eine große Rolle und ich glaube auch sehr stark vor dem Hintergrund seiner eigenen Biografie.
Horvaths Blick wird geschärft durch die eigene Fremdheit und Distanz. Als er zu Beginn der 20er Jahre nach ein paar Semestern Literaturstudium an der Münchner Universität zu schreiben beginnt, da erkennt er immer deutlicher, dass die existenzielle Unsicherheit keine persönliche, sondern eine kollektive Lage ist. Die Donaumonarchie und das Deutsche Kaiserreich sind untergegangen im Ersten Weltkrieg.
Horvath hatte sicherlich ein einzigartiges schriftstellerisches Talent, diese Verwerfungen der 20er und 30er Jahre auf die Bühne zu bringen, ohne dabei eigentlich in die Schubladen der Literatur, also Expressionismus und neue Sachlichkeit, sich völlig vereinnahmen zu lassen.
Die Gefühle von Demütigung, Kränkung und Entwurzelung kompensieren damals viele mit nostalgischer Verklärung der Vergangenheit und Träumen von neuer Größe. Die Republik hat einen schweren Stand. Man hält verbissen an den alten Hierarchien fest. In der Familie, im Geschäftsleben, in Schule und Kirche herrscht ein autoritärer Geist. Und als Wirtschaftskrise und Arbeitslosigkeit die verunsicherten Menschen auch materiell in Bedrängnis bringen, scheint der Aufstieg der Rechten unaufhaltsam. Wie Faschismus entsteht, das kann man nirgends genauer nachlesen als in den Stücken und Romanen von Ödün von Horvath mit ihren Figuren, für die Horvath ein Lieblingswort hatte: tierisch.
Es gibt die positiven Identifikationsfiguren, das sind durchwegs die Frauen, oder er nennt sie ja Fräulein, die Hoffnungen, Wünsche, Begehren und Sehnsüchte haben. Und die wollen raus, die wollen emanzipiert sein, allesamt schaffen es nicht.
1931 gelingt Horvath der Durchbruch als Dramatiker mit den drei Stücken, die heute noch seine erfolgreichsten sind.
20. März 1931, Berlin.
Premiere Italienische Nacht, Volksstück in sieben Bildern.
Eine Wirtshausprügelei zwischen Sozialdemokraten und Nazischlägern, die Horvath selbst miterlebt hat, zeigt die Weimarer Republik auf dem Weg in den Untergang.
2. November 1931, Berlin.
Premiere Geschichten aus dem Wiener Wald, Volksstück in drei Teilen.
Motto:
Nichts gibt so sehr das Gefühl der Unendlichkeit als wie die Dummheit.
Eine junge Frau auf der Suche nach Liebe und Freiheit wird gnadenlos bestraft für ihre Träume und gewaltsam zurückgezwungen auf den Platz, den ihre autoritäre Familie ihr zuweist.
Ich hab mal Gott gefragt, was er mit mir vorhat. Er hat es mir aber nicht gesagt, sonst wäre ich nämlich nicht mehr da. Er hat mir überhaupt nichts gesagt. Er hat mich überraschen wollen. Pfui.
Horvath ist ein ehrlicher Kopf mit einem Blick von heut,
schreibt der einflussreiche Theaterkritiker Alfred Kerr nach der Premiere.
Einer, der zu uns gehört. Kurz, eine junge Kraft mit starken Aussichten.
Für die Geschichten aus dem Wiener Wald erhält Horvath 1931 den Kleistpreis, die wichtigste literarische Auszeichnung damals.
18. November 1932, Leipzig.
Premiere Kasimir und Caroline, Volksstück. Es ist die Ballade vom arbeitslosen Chauffeur Kasimir und seiner Braut mit den Ambitionen. Eine Ballade voll stiller Trauer, gemildert durch Humor. Das heißt durch die alltägliche Erkenntnis, sterben müssen wir alle.
Für den März 1933 ist wieder eine Horvath-Uraufführung in Berlin geplant.
Glaube, Liebe, Hoffnung. Ein kleiner Totentanz in fünf Bildern.
Die Geschichte einer jungen Frau, die durch Behördenwillkür und den Egoismus ihrer Mitmenschen alles verliert.
Das sehe ich schon ein, dass es ungerecht zugehen muss, weil halt die Menschen keine Menschen sind. Aber es könnte doch auch ein bisschen weniger ungerecht zugehen.
Zu dieser Premiere kommt es nicht mehr nach Hitlers Machtübernahme im Januar 1933. Horvaths Stücke werden verboten. Die Nazi-Presse hatte den Autor schon längst im Visier. Für sie ist er ein
Salon-Kulturbolschewist, der deutschen Menschen nichts, aber auch gar nichts zu sagen hat.
Man wirft mir vor, ich sei zu derb, zu ekelhaft, zu unheimlich, zu zynisch und was es dergleichen noch an soliden, gediegenen Eigenschaften gibt. Und man übersieht dabei, dass ich doch kein anderes Bestreben habe, als die Welt so zu schildern, wie sie halt leider ist. Und dass das gute Prinzip auf der Welt den Ton angibt, wird man wohl kaum beweisen können. Behaupten schon.
Auch nach dem Ende von Krieg und Diktatur dauert es eine Weile, bis Horvaths schonungslos wahrhaftige Analysen der menschlichen Natur und der sozialen Verhältnisse wiederentdeckt werden. Erst 30 Jahre nach seinem Tod, in der Protestbewegung der 68er-Zeit, interessieren sich progressive Regisseure und Theater auf der Suche nach den Ursachen des Faschismus für den fast vergessenen Dramatiker. Und stellen fest, wie Ödön von Horvath die Fassaden bürgerlicher Gemütlichkeit demaskiert und darunter Gier, Herrschsucht, Triebhaftigkeit und Egoismus freilegt, das trifft immer noch einen Nerv. Junge Autoren wie Martin Sperr, Rainer Werner Fassbinder oder der damals sehr erfolgreiche Franz Xaver Krötz berufen sich auf sein Vorbild.
Theater soll politisch sein, muss es sein, denn es spielt vor Volk und es zeigt Volk. Und das ist ein Vorgang, der eminent politisch ist.
Die Jungen greifen auch Horvaths Bezeichnung Volksstück auf, in der subversiven Bedeutung, die er ihr gegeben hat. Gemeint ist nicht harmloses Unterhaltungstheater, gerne mit Dialekteinschlag. Horvath und seine Nachfolger liefern andere Inhalte, die Theodor W. Adorno so umrissen hat.
Die heile Welt, von der die Ideologie faselt, mit dem schmiedeeisernen Aushängeschild vom weißen Lamm und dem Giebeldach aus Märchenillustrationen, ist die des vollendeten Unheils, die Volksgemeinschaft, der Kampf aller gegen alle.
Der österreichische Germanist Klaus Kastberger über Horvath.
Er sagt, man müsste doch zeigen können als Autor, wie sehr alle Vorstellungen vom Volk mittlerweile völlig zersetzt sind, dass das Konzept Volk ein völliger Humbug ist. Und er sagt eigentlich, ein Volkstück müsste zeigen, dass es das Volk und das Volkstück nicht mehr gibt.
Diesen abenteuerlichen Salto vollbringt Horvath, indem er eine ganz eigene Sprache erschafft. Eine völlig entfremdete, aus sperrigen Fügungen, schiefen Zitaten und abgegriffenen Floskeln zusammengesetzte Sprache. Horvath nennt sie Bildungsjargon.
Nur wer sich wandelt, bleibt mit mir verwandt.
Gott, seid ihr gebildet!
Das sind doch nur Kalendersprüche.
Horvath zwingt den Menschen in seinen Stücken sozusagen eine Fremdsprache auf. Die entwickelt er aus süddeutschem oder österreichischem Idiom, erfordert aber ausdrücklich, dass die Schauspieler Hochdeutsch sprechen. Diese Sprache scheint die Figuren zu führen wie Marionetten. Wider Willen geben sie preis, was eigentlich in ihnen vorgeht. Wie der sadistische Metzger Oskar, der am Schluss der Geschichten aus dem Wienerwald doch noch die Frau bekommt, die an all ihren Befreiungsversuchen gescheitert ist.
Er sagt dann am Ende, Marianne, ich habe dir gesagt, du wirst meiner Liebe nicht entgehen. Und das gibt's natürlich nicht. Man kann der Strafe entgehen, aber der Liebe nicht entgehen, da ist in einer Wendung, die so eng geführt ist, eigentlich eine unglaubliche Doppeldeutigkeit drinnen. Und diese sprachlichen Gipfel, die er da erreicht, das sind Gipfel der Verdichtung, an denen hat Horvath auch wirklich gebastelt und gefeilt.
Die Spuren eines 10-jährigen Arbeitsprozesses hat Klaus Kastberger, der auch Herausgeber der neuen Horvath-Gesamtausgabe ist, in den Manuskripten der Geschichten aus dem Wiener Wald gefunden. Horvaths Stücke sind kunstvoll komponiert wie Partituren. Fast auf jeder Seite fällt einem ein Schlüsselwort auf, das die Szenen gliedert: Stille.
Die Stille ist vor allem ein strukturierendes, rhythmisierendes Element. Und es wird plötzlich ein Drama, das eine völlig radikal neue, moderne Form hat. Und das Ganze wird ein musikalischer Fluss. Und diese Musikalität der Sprache spielt sich natürlich auch in den einzelnen Dialogpassagen ganz stark ab. Ich meine, abgesehen davon, dass die Musikauswahl für Horvath auch ganz wesentlich ist, dass er vorgibt, was da gerade zu hören ist. Also das ist alles wirklich ineinander verzahnt und Rhythmik und Musik spielt eine ganz große Rolle in dem Ganzen.
Viele Bedeutungen schwingen mit in Horvaths Dialog. Seine Kunst ist vielschichtig und man liest sie immer wieder neu. 80 Jahre nach seinem Tod strahlen sein literarischer Rang und seine theatralische Qualität heller denn je. Bedeutende Regisseure setzen sich mit ihm auseinander. Schriftstellerkollegen wie Peter Handke stellen ihn in eine Reihe mit den größten Dramatikern der Vergangenheit.
Ich mag diese Irrensätze bei ihm, die die Sprünge und Widersprüche des Bewusstseins zeigen, wie man das sonst nur bei Shakespeare und Tschechow findet.
Und was in Horvaths Dramen verhandelt wird, erscheint uns heute immer noch und vielleicht mehr denn je als Diagnose unserer Gegenwart.
In den 20er Jahren gibt es eine gesellschaftliche Problematik, die bis heute aktuell ist. Was ist eigentlich der Mensch? Ist der Mensch zu Hause in einer Gemeinschaft, in einer Volksgemeinschaft oder ist er in einer Gesellschaft zu Hause und fühlt er sich dort obdachlos? Also diese Fragen sind ja heute wieder ganz virulent. Also Horvath ist eigentlich, seit er wiederentdeckt worden ist, fulminant im Zuge der 68er-Bewegung auch, er ist immer aktuell. Das ist eine hohe Qualität seiner Stücke.
Im Zeitzeichen erinnerte Ulrike Gondorf an Ödün von Horvath, der am 1. Juni 1938 gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.